Das neue Jahr ist bereits 28 Tage alt. Was haltet ihr bis jetzt von 2017? Der Jahresanfang bietet ja immer ein bisschen Möglichkeiten, das letzte Jahr zu reflektieren, ein bisschen zu überlegen, was passiert ist, neue Vorsätze zu setzen oder sich etwas ganz Bestimmtes vorzunehmen. Wie sieht's aus mit euren Vorsätzen für 2017? Habt ihr schon etwas davon in die Tat umgesetzt? Angefangen, mehr Sport zu machen, weniger Süßigkeiten zu essen, euch mehr Zeit für die Familie zu nehmen, vielleicht mehr Zeit mit Gott zu verbringen oder jeden Tag in der Bibel zu lesen, weil man es die letzten Jahre auch nicht gemacht hat. Vielleicht habt ihr euch vorgenommen, regelmäßiger zu beten oder euch öfter mit Freunden zu treffen. Was davon habt ihr schon in die Tat umgesetzt? Mir persönlich geht es immer so, dass ich ganz viele tolle Ideen und Einfälle habe und bestimmt auch ganz viele tolle Vorsätze, die man sich vornehmen könnte. Aber scheitern tut es dann doch irgendwie immer an der Umsetzung. Man schreibt fleißig auf, man nimmt sich vor, man erzählt, mein Mann kennt das schon, ich rede die ganze Zeit von tollen Einfällen und tollen Ideen und schwärme von irgendwas, was ich mal tun müsste und was wichtig ist. Und wenn er mich dann fragt, na, hast du es schon gemacht? Dann sage ich, morgen. Weil man es doch irgendwie schnell auf die lange Bank schiebt und im Trott des Alltags untergeht. Man hat so seine Gewohnheiten, seine Abläufe, man kennt den Alltag, man weiß, was Sache ist. Und neue Gewohnheiten zu etablieren, dauert wesentlich länger, als in den alten einfach weiterzumachen. Ja, man kann sich wahnsinnig schnell was angewöhnen manchmal und es dauert länger, bis man sich das wieder abgewöhnt hat. Aber gerade die Sachen, zu denen man eigentlich nicht so motiviert ist, das dauert immer ein bisschen länger, bis man das wirklich in den Alltag integriert hat. Und genau so ist es doch oft auch mit dem Glauben. Egal, ob wir unseren Rhythmus mit Gott jetzt schon gefunden haben, ob wir schon ganz lange glauben und wissen, wo wir stehen, oder ob wir irgendwo ganz am Anfang stehen, in jungen Jahren und überlegen, was das eigentlich mit dem Glauben so auf sich hat und mit Gott. So wie gute Vorsätze erst wirklich wirksam sind, wenn wir sie in die Tat umsetzen, funktioniert auch der Glaube eigentlich erst, wenn wir ihn ausprobieren, wenn wir ihn benutzen, wenn wir ihn ausreizen, wenn wir dranbleiben und wenn wir mit unserem Glauben dem Alltag trotzen. Eine Freundin von mir ist vor einigen Jahren mal in Friedensau abends mit einem Freund spazieren gegangen. Friedensau ist ein ganz kleines Dorf. Da sind die Möglichkeiten ein bisschen eingeschränkter. Aber was man dort gut kann, ist durch den Wald laufen, über Baumstämme klettern, auf Bäume hochklettern und sich abends zum Beispiel hoffnungslos verlaufen, verzweifelt den Weg zurücksuchen, weil man irgendwo die falsche Abbiegung genommen hat. Das klappt wirklich gut. Und sie war unterwegs mit diesem Freund und hat in einem ganz ungefähren, undefinierten Bereich ihren Schlüssel verloren. Jeder von euch hat bestimmt so eine Schlüsselgeschichte, die man als gläubiger Christ vielleicht gerne mal erzählt. Ja, wenn man was verloren hat, ein Gebet hinterhergeschoben hat und 5 Minuten später den Schlüssel dann in irgendeiner Sofaritze wiedergefunden hat, dann sagt man, danke Gott, dass du mir geholfen hast. Die, die nicht glauben und die diesen Glauben nicht kennen, die fragen sich wahrscheinlich, was diese Erfahrung mit einem übernatürlichen Wesen zu tun hat. Aber die, die glauben, sagen, das war Gott, der mich drauf gebracht hat. Ich persönlich habe bei dieser Geschichte herausgefunden, dass es etwas anderes ist, ob man seinen Schlüssel in einer 45 Quadratmeter Wohnung verliert oder verlegt hat oder ob man ihn auf einem Gebiet, das an Quadratkilometer grenzt, irgendwo verloren hat, wo man eigentlich nicht mehr so wirklich weiß, wo genau. Und diese beiden haben also beschlossen, sie machen in der Mensa einen Aufruf und sammeln ein paar Leute, die suchen, helfen. Wir waren dann letztendlich 10 Leute, die gesagt haben, okay, wir machen uns auf den Weg. Aber, und ich gebe das ganz ehrlich zu, ich habe nicht daran geglaubt, dass wir irgendeine Chance haben, diesen Schlüssel wiederzufinden. Sie war jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, auf den Wegen gemütlich zu spazieren, sondern immer ein bisschen chaotischer und fröhlich unterwegs, überall dort, wo keine Wege sind. Und wir waren 10 Leute, von denen genau einer daran geglaubt hat, wirklich geglaubt hat, dass wir eine Chance haben, diesen Schlüssel wiederzufinden. Wir waren unterwegs. Wir sind, ich weiß nicht mehr wie lange, durch dieses Unterholz gekrochen und über Baumstämme geklettert und haben uns einen Weg gebahnt. Und der Einzige, der wirklich daran geglaubt hat, dass es funktioniert, war letztendlich auch der, der den Schlüssel wiedergefunden hat. Und der gesagt hat, hier ist er. 10 Leute haben sich auf den Weg gemacht, 10 Christen wohlgemerkt, die meisten davon Theologen, die das auch noch studiert haben. Und trotzdem war nur ein einziger dabei, der gesagt hat, unser Glaube funktioniert wirklich. Es funktioniert, wenn wir darum bitten, dass wir auch eine Chance haben, egal wie groß dieses Gebiet ist, wir können den Schlüssel wiederfinden. Wir können etwas finden, wenn wir uns auf die Suche machen. Und dieser eine Freund, ein Kommilitone damals von mir, der ist mir in dem Moment so ein Stück zum Vorbild geworden, weil ich mich selbst ertappt gefühlt habe, weil ich gemerkt habe, ich glaube, ich bin getauft, ich studiere Theologie und trotzdem gibt es Situationen, wo man diesen Glauben nicht zu Ende denkt, ja, wo man irgendwie immer stecken bleibt, wie bei den guten Vorsätzen. Man bewegt die Gedanken von A nach B und schiebt sie durch den Kopf und stellt sich selbst in Frage und macht sich Gedanken. Aber dann, wenn es wirklich darauf ankommt, sagt man, es funktioniert ja sowieso nicht. Warum glauben wir dann? Was macht es für einen Sinn? Genau das meine ich damit, wenn ich gesagt habe, der Glaube muss irgendwie aktiv sein. Ja? Er muss sich bewegen, er muss irgendwie präsent sein, dann, wenn wir wirklich darauf angewiesen sind. Dann, wenn es wirklich darauf ankommt, diesen Glauben nicht im Alltag und in den Gewohnheiten verschwinden zu lassen, sondern in den Momenten, wo wir sagen, das schaffen wir nicht alleine, davon überzeugt zu sein, dass jemand da ist, der es für uns schaffen kann. Dieses Wort, ich glaube oder glauben, benutzen wir so oft in unserem Alltag. Ja, wenn wir über irgendetwas sprechen, wir sagen, ich glaube, dass morgen die Sonne scheinen wird. Oder ich glaube, dass ich nächste Woche Zeit für dich habe. Vielleicht sagen wir, ich glaube, dass es möglich ist. Oder ich glaube an etwas. Oder ich glaube, dass du das schaffen kannst. Ich glaube an dich. Aber überall taucht dieses Wort Glauben auf. Und das führt meistens dazu, dass wir das irgendwie zu einer Floskel werden lassen haben, dass es zu einer Floskel geworden ist, die im Laufe der Zeit ein bisschen an Bedeutung verloren hat, bei der wir irgendwie nur noch die Ansätze dessen verstehen, was eigentlich möglich ist. Letztlich glaubt jeder Mensch an irgendetwas. Ja, wir versammeln uns hier als Christen, als Adventisten. Wir haben unseren Glauben. Wir haben Gäste, wir haben Leute, die auch an etwas ganz anderes glauben. Es gibt genauso gut Leute, die an die Kraft der Steine glauben oder an die Macht des Universums. Vielleicht auch genug Menschen, die an die Kraft des Menschen glauben oder an die Möglichkeiten des Menschen, alles aus sich selbst heraus zu schaffen. Es gibt 1000 Arten und 1000 Möglichkeiten, etwas zu glauben. Und es gibt so viele Möglichkeiten, diesen Glauben sinnvoll erscheinen zu lassen im eigenen Leben, praktisch werden zu lassen. Das wird uns an vielen Stellen deutlich. Aber man kann auch schnell den Fehler machen, dieses Wort Glauben mit Wissen zu verwechseln. Glauben heißt nicht Wissen. Anselm Vogt sagte einmal, viele glauben zu wissen, wenige wissen aber, dass sie nur glauben. Und ebenso formulierte der Autor Thomas Vogt, Glauben ist Hoffen zu wissen. Und genau diese Tatsache bestätigt uns eigentlich auch die Bibel. Wir sind selbst so oft davon überzeugt, zu wissen, dass wir richtig sind, zu wissen, dass alles, was wir sagen, richtig ist. Wenn wir etwas äußern und über unseren Glauben sprechen, natürlich sind wir davon überzeugt, dass es die Wahrheit ist. Sonst würden wir das nicht glauben. Sonst würde dieser Glaube nicht einen so großen Teil unseres Lebens ausmachen. Aber in Hebräer 11, Vers 1 finden wir genau das, was ich gerade gesagt habe. Hebräer 11, Vers 1, wer mitlesen möchte. Dort wird auch gefragt, was ist denn eigentlich der Glaube? Hebräer 11, Vers 1. Und die Antwort heißt, er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Oder wie es Luther schreibt, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft und ein Überzeugtsein von dem, was man nicht sieht. Glauben heißt also nicht wissen, sondern Glauben heißt Vertrauen und Hoffen. So wie es das griechische Wort Glauben auch ausdrückt, was gleichzeitig Vertrauen bedeutet. Und das Beispiel aus Hebräer und auch die Beispiele der Glaubensvorbilder, die darauf folgen, machen uns das deutlich. Ein Noah, der mitten in der Wüste ein riesiges Schiff gebaut hat, ohne einen Tropfen Wasser, weil er Gott vertraut hat. Ein Abraham, der ohne Zögern seine Heimat verlassen hat, in ein fremdes Land gegangen ist, ohne zu wissen, was auf ihn wartet. Ein Mose, der sein Vertrauen in den meisten Zeiten seines Lebens immer auf Gott gesetzt hat, auch wenn ihm nicht danach zumute war. Oder auch eine Rahab, die mitten im feindlichen Lager dafür gesorgt hat, dass Gottes Boten sicher versteckt werden. Die mitten in dem Volk, was eigentlich von Gott vernichtet werden sollte, gesagt hat, ich glaube an diesen Gott, weil ich glaube, dass er stärker ist als das, was ich bis jetzt gekannt habe. Und genau aus diesem Grund haben wir und genau aufgrund dieser Definition haben wir eigentlich nicht das Recht, uns über andere zu erheben mit unserem Glauben. Wolfgang Bartel hat zufällig gestern die Andacht geschrieben in unserem adventistischen Andachtsbuch. Und dort hat er, es war wirklich zufällig, geschrieben, bilde dir deshalb niemals etwas auf deinen Glauben an Jesus ein. Sieh nie auf andere herab, die diesen Glauben nicht haben, sondern sei dankbar für dieses Geschenk. Es liegt nicht an uns, dass wir diesen Glauben haben und dass wir glauben dürfen. Es ist nicht unser Recht, über andere zu urteilen, die einen anderen Glauben haben oder die anders denken als wir. Ganz egal, ob sie Steine anbeten oder das Universum, es ist ihr Glaube, der ihrem Leben irgendwie ein Stückchen Sinn gibt, auch wenn wir das nicht nachvollziehen können. Aber Glauben ist ein Geschenk. Unser Glauben ist ein Geschenk, was Gott in uns bewirkt und was wir annehmen können oder auch ablehnen können. Das ist unsere Entscheidung. Einige Verse vor dieser Definition des Glaubens finden wir in Hebräer 10, Vers 35 und 38 folgende Erinnerung. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. In anderen Übersetzungen heißt es in Vers 35 auch, was ihr braucht, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Wer sich auf mich verlässt und im Glauben festhält, wird leben. Diese Standhaftigkeit oder diese Standfestigkeit ist eigentlich das, was unseren Glauben ausmacht. Wenn wir von etwas überzeugt sind, was wir nicht sehen, und wenn wir auf etwas hoffen, was wir noch nicht sehen, dann ist es dieses Festhalten und dieses Treusein, was uns durch den Alltag und in unseren Gewohnheiten begleitet. Unbeirrt an den Zusagen Gottes festzuhalten und gerade trotz aller Widerstände zu glauben, zu hoffen. Das ist das, was Glauben wirklich praktisch werden lässt und was Glauben erlebbar werden lässt. Ja, egal wie unwahrscheinlich es ist, diesen Schlüssel zu finden, trotzdem daran zu glauben, egal wie viel dagegen spricht. Und nur mit diesem unbeirrbaren Glauben, sagt Jesus, können wir Berge versetzen, können wir Berge ins Meer stürzen. Und ich finde, das Volk Israel führt uns immer präsent vor Augen, was passiert, wenn wir diese Standhaftigkeit und diese Verbundenheit, diesen aktiven Glauben verlieren. Wer mag, der kann gerne Richter 2 mit mir aufschlagen. Richter 2 ist für mich eine total tolle Stelle, auch wenn sie eigentlich nicht sehr positiv ist. Gott spricht hier zum Volk und führt dem Volk nochmal vor Augen, was er alles für das Volk getan hat. Er sagt, ich habe euch aus Ägypten geführt, aus der Freiheit, dort, wo ihr Sklaven wart, dort, wo ihr gar nichts wart. Dort habe ich euch wieder einen Wert gegeben. Ich habe mit euch einen Bund geschlossen und ich wollte euch vor alle Völker stellen, damit ihr ein Beispiel für sie sein könnt. Ich war an eurer Seite, damit ihr den anderen zeigen könnt, was es heißt, wenn ich auf eurer Seite bin, wenn ich für euch kämpfe. Ihr solltet mein Volk sein und ich wollte euer Gott sein. Die einzige Bedingung, die Gott dem Volk gegeben hat, war: Schließt keine Bündnisse mit den Völkern, die ihr im verheißenen Land vorfindet. Bleibt mein Volk, bleibt bei meinen Geboten. Tut das, was ich euch sage. Lebt die Werte, die ich euch gebe. Nehmt euch keine Frauen und haltet euch von fremden Göttern fern. Ich bin euer Gott. Aber als alle gestorben waren, die diesen Auszug erlebt haben, die hautnah dabei waren, die noch genau wussten, warum sie glauben und was das für einen Sinn hat. Als alle weg waren, haben sie schnell vergessen, was ihre Vergangenheit war, was die ausmacht. Und sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Sie verloren den Glauben ihrer Väter und gingen ihre eigenen Wege, liefen den fremden Göttern fast direkt in die Arme, weil sie ihre Vergangenheit verloren haben, weil sie das aus den Augen verloren haben, was Gott ihnen als Ziel eigentlich direkt vor ihre Augen gesetzt hat. Und egal wie viele Richter Gott berufen hat in dieser Zeit, es waren immer nur kurze Phasen, wo das Volk gemerkt hat, wer ihr Gott ist und was dieser Gott bewirken kann. Es waren nur kurze Phasen, wo der Richter etwas auswirken konnte, wo es Menschen gab, die das Volk daran erinnert haben an ihre Vergangenheit und die gesagt haben, guckt doch mal, was Gott schon alles für euch gemacht hat. Haltet fest daran. Und spannend an der Stelle ist Richter 2, dass Gott sich entschieden hat, diese Völker dort zu lassen, wo sie sind. Josua hat es nicht geschafft, alle Völker zu vernichten, so wie es eigentlich der Plan war. Und Gott hat gesagt, ich lasse diese Völker da, wo sie sind, um euch durch sie zu prüfen. Richter 2, 21 und 22. Dort steht, so will ich auch hinfort die Völker nicht vertreiben, die Josua übrig gelassen hat, als er starb, damit ich Israel durch sie prüfe, ob sie auf dem Weg des Herrn bleiben und darauf wandeln, wie ihre Väter geblieben sind, oder ob sie es nicht tun werden. Wenn es keine Alternativen gibt, wenn es nur einen Glauben auf dieser Welt geben würde, dann wäre es leicht, diesen Glauben für sich zu entdecken und im eigenen Leben umzusetzen. Aber wir haben mittlerweile 1000 Möglichkeiten, etwas zu glauben. Wir haben genauso 1000 Möglichkeiten, etwas zu studieren. Und viele sind überfordert, ihren Weg zu finden, zu entscheiden, was wirklich gut ist, was wirklich Sinn macht, was wirklich richtig oder falsch ist. Wie sollen wir das beurteilen bei so vielen Möglichkeiten? Aber wir haben hier auf der Erde unsere Chance, eine Entscheidung zu treffen. Ellen White hat einmal gesagt, wir haben für die Zukunft nichts zu befürchten, außer wir vergessen, was Gott in der Vergangenheit für uns getan hat. Das ist genau das, was dem Volk Israel passiert ist. Genau diese Erfahrung, zu vergessen, was Gott in der Vergangenheit für sie getan hat. Und genau deswegen hatten sie für die Zukunft immer etwas zu befürchten, obwohl Gott immer gesagt hat, ich bin da, ich gehe mit euch, ich bleibe an eurer Seite, hat das Volk Israel ihn immer wieder aus den Augen verloren. Weil andere Dinge schnell wichtiger werden, die Prioritäten sich verschieben. Auch heute kennen wir das zur Genüge. Es ist schwer, mitten im Alltag, in den Gewohnheiten, Zeit zu finden, sich die Zeit zu nehmen. Die Rentner würden mir jetzt vielleicht widersprechen und sagen, ach, Zeit haben wir vielleicht genug. Jeden Tag eine Stunde Andacht ist meine Gewohnheit. Aber ich bin mir sicher, dass die jungen Leute auf meiner Seite sind und sagen, ja, es ist schwer, wenn man den ganzen Tag arbeitet und morgens um 6 aufsteht und abends um 7 nach Hause kommt. Wann soll ich mir die Zeit nehmen? Es gibt genug Medien heutzutage, die uns ablenken. Es gibt genug Sport, den wir machen können. Es gibt genug gedrehte Filme und Serien, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann. Die Frage ist nur, ob Gott dort auch einen Platz findet, ob wir ihn irgendwo einbetten, mitten in den Gewohnheiten, in dem, was uns beschäftigt, in dem, was unseren Glauben eigentlich ausmacht, in unseren Werten, in unserem Herz. Es heißt nicht umsonst, der Glaube beginnt eigentlich erst da, wo aller Grund vorhanden zu sein scheint, ihn aufzugeben. Das Volk Israel ist an diesem Satz immer wieder gescheitert. Es gab genug Gründe, den Glauben aufzugeben. Sie haben andere Götter kennengelernt, Frauen, die andere Götter verehrt haben, andere Gewohnheiten, andere Sitten. Für sie erschien alles irgendwie interessanter als das, was sie kannten. Immer wieder haben sie ihren Glauben leichtfertig über Bord geschmissen, weil sie der Meinung waren, dass es sich lohnt. Aber letztendlich ist es nur diese Standhaftigkeit, die Zeit, die wir uns nehmen, daran festzuhalten, an dem, was an Vergangenheit in der Bibel eigentlich für uns festgehalten ist und auch an der Vergangenheit, die unser Leben und die uns ausmacht. Die Standhaftigkeit im Glauben entscheidet darüber, ob unser Glaube Früchte trägt, ob wir etwas davon haben, ob es unserem Leben wirklich Sinn gibt, was wir glauben. Und das ist das, was ich schon gesagt habe. Glauben ist etwas Aktives. Er investiert, er reagiert, er denkt nach und er ist bemüht zu verstehen. Wenn wir den Glauben nicht benutzen und nicht lebendig werden lassen, dann haben wir auch keine Ernte, die wir einfahren können. Dann fragen wir uns immer wieder an den Tiefen unseres Lebens, warum wir eigentlich glauben oder welchen Sinn das eigentlich noch hat nach so vielen Jahren. In Hebräer 10 haben wir gelesen, wer am Glauben festhält, wird leben oder wird ewig leben. Und so heißt es auch in Offenbarung 14, Vers 12, wo steht, hier an der Stelle muss das Volk Gottes seine Standfestigkeit beweisen. Denn nur die können bestehen, die Gottes Gebote halten und dem Glauben an Jesus treu bleiben. Das sind die, die bestehen. Und letztlich ist der Glaube ein Geschenk, den wir annehmen oder ablehnen können. Aber der Früchte tragen kann, wenn wir uns darüber bewusst sind, dass er nicht aus uns selbst herauskommt, sondern dass dieses Geschenk benutzt werden muss, um Früchte zu tragen. Und ich habe ein ganz praktisches Beispiel heute mitgebracht für euch. Etwas, was für mich zu diesem Symbol von Glauben geworden ist. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Ich habe es viele Jahre lang nicht gewusst. Diese Duschschwämme oder auch Massageschwämme, wie sie genannt werden, sind unglaublich beliebte Geschenke. Es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich so viele davon geschenkt bekommen, dass ich überhaupt nicht wusste, was ich damit anfangen soll. Weil die Leute der Meinung sind, dass diese Duschschwämme kombiniert mit einem schönen Shampoo ein wunderschönes Geburtstagsgeschenk oder Weihnachtsgeschenk ist, was auch immer. Aber ich habe nie wirklich verstanden, wofür die gut sind. Ich habe sie immer irgendwo hingehängt oder weggelegt. Ich habe sie auch total oft bei anderen im Badezimmer hängen sehen. Ich habe gesehen, dass sie vielleicht schon abgenutzt sind, vielleicht regelmäßig benutzt werden. Es gibt wahrscheinlich genug, die sie auch gar nicht benutzt haben, weil es ihnen ähnlich ging wie mir. Auf jeden Fall habe ich immer gedacht, wozu brauche ich diese Duschschwämme, wenn man aus Seife und Wasser auch ohne Duschschwamm einfach Schaum erzeugen kann. Aber ganz oft ist es ja so, dass wir der Meinung sind, wenn wir ein bisschen Wasser haben und ein bisschen Shampoo in die Hand nehmen, dass daraus wunderschöne Schaummassen entstehen. Und letztendlich stellen wir immer wieder fest, dass außer ein bisschen matschige Hände und ein bisschen weißes Zeug an den Händen nicht wirklich viel passiert. Und ich habe mir eines Tages gedacht, ich kann über diese Duschschwämme ja erst urteilen, wenn ich sie irgendwie mal ausprobiert habe, wenn ich irgendwie mal was damit gemacht habe. Also habe ich das auch getan. Und ich werde euch das auch zeigen. Wenn man nämlich diesen Duschschwamm nass macht, und ich nehme jetzt fast genau die gleiche Größe, wie ich eben genommen habe. Okay, das war ein bisschen mehr. Dann stellt man fest, dass Schaum etwas ist, was dieser Duschschwamm viel besser kann als ich. Und erst als ich das verstanden habe, als ich angefangen habe, dieses Ding wirklich mal zu benutzen, anstatt es an die Wand zu hängen und anzustarren, habe ich festgestellt, dass da so viel Schaum entsteht und dass es unglaublich sparsam ist. Man kann, wenn man seinen ganzen Körper einseifen will, fast eine halbe Flasche Shampoo benutzen, weil man immer das Gefühl hat, es entsteht kein Schaum oder man wird nicht sauber oder es passiert ja eigentlich gar nichts. Aber wenn man diesen Duschschwamm hinzunimmt, dann braucht man genau einen Tropfen Shampoo und man hat so viel Schaum, dass es locker für den ganzen Körper reicht. Und das ist eigentlich das, was für mich den Glauben ausmacht. Für mich sind diese Duschschwämme ein unglaublich gutes Beispiel dafür, weil wir immer das Gefühl haben, an Punkte in unserem Leben zu kommen, wo man eigentlich nicht mehr so wirklich weiß, was soll ich mit meinem Glauben eigentlich machen. Ja, wir gehen vielleicht regelmäßig in den Gottesdienst oder haben unsere Gewohnheiten und unseren Alltag, aber irgendwie geht so dieser Inhalt, diese Standfestigkeit an manchen Punkten auch verloren. Und sich dann bewusst zu sein, dass wir nicht immer dastehen müssen mit unseren Händen und ein bisschen Shampoo und verzweifelt versuchen müssen, irgendwie Schaum zu erzeugen, sondern dass wir wissen, man muss es ausprobieren, man muss aktiv sein. Man muss irgendwie gucken, dass man das, was man geschenkt bekommen hat, benutzt und nicht irgendwo liegen lässt. Ein kleiner Tropfen Seife und ein bisschen Wasser können Früchte hervorbringen, die wir selber gar nicht mehr kontrollieren können, die vielleicht viel mehr sind, als wir uns jemals erträumt oder erhofft hätten. Und ich sage euch, seit dieser Entdeckung hängen die auch bei mir in der Dusche und ich benutze sie auch, weil ich weiß, was sie für einen Sinn haben, weil ich verstanden habe, was es bedeutet. Ja, die Israeliten haben so viele Jahre eigentlich mit Gott erlebt und so viel entdeckt und trotzdem musste jede neue Generation sich wieder neu darauf einlassen. Und jeder Mensch muss für sich neu entdecken, was es heißt, wirklich zu glauben. Diese Metapher hinkt vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber sie macht deutlich, was es heißt, nicht alleine zu sein, sondern etwas benutzen zu können, um den Alltag zu meistern. Genau das hatten wir auch heute Morgen in der Lektion. Was es heißt, nicht alleine durchs Leben zu gehen, sondern die Kraft Gottes wirklich an seiner Seite zu haben. Und Jesus sagt selbst, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Nur wer in mir bleibt, der bringt reiche Frucht. Von alleine mit unseren Händen schaffen wir es nicht, so viel Schaum zu erzeugen. Viel Schaum gibt es nur, wenn wir dieses kleine Wundermittel oder dieses kleine Hilfsmittel in dem Fall benutzen. Und wenn wir uns dafür entscheiden, unser Leben mit diesem Glauben und mit diesem Gott zu leben. Diese Duschschwämme sind massenhaft vorrätig. Und wie gesagt, wenn man sie geschenkt bekommt, dann kosten sie nicht mal was. Und so ist es auch mit dem Glauben. Er ist überall da. Er ist jederzeit erhältlich. Aber ob wir ihn benutzen oder nicht, das müssen wir selbst entscheiden. Und erst wenn wir bereit sind, uns darauf einzulassen, können wir überrascht werden von der Wirkung. Diese Schlüsselaktion ist mir einfach hängen geblieben, weil ich überrascht worden bin, weil ich ertappt worden bin, weil ich gemerkt habe, da steckt noch mehr hinter, als das, was ich vielleicht beurteilen oder sehen kann. Als Menschen können wir das Chaos dieser Welt nicht überblicken. Wir können nicht alles verstehen. Wir können nicht alles nachvollziehen. Deswegen ist es gut, jemanden zu haben, der auf dem Hochhausdach über uns steht und uns zuguckt, während wir uns einen Weg durch den Feierabendverkehr bahnen, im Stau stecken bleiben oder nur langsam vorankommen. Es ist gut, jemanden zu haben, der dort oben steht und dem man vor allem auch vertrauen kann, dass er bessere Entscheidungen für mich treffen kann, weil er mein Lebenslabyrinth aus der Vogelperspektive betrachtet und nicht mittendrin steckt, so wie ich. Nur der da oben auf dem Dach steht, kann Regieanweisungen geben. Nicht der unten im Labyrinth sich einen Weg sucht. Alles, was wir tun können, ist, mit fester Zuversicht an das zu glauben, was wir hoffen. Und nicht zu zweifeln an dem, was wir nicht sehen. Und deswegen möchte ich schließen mit einem Vers aus Hebräer 12, Vers 2, der an die Glaubensvorbilder anschließt. Und wo steht: Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen.